glaube, wir haben so ein bisschen so. Gyana Dyakshas Antwort ist, bin ich sehr sicher, weil es sehr allinklusiv ist. Wenn wir mit der Erscheinungsweise der Leidenschaft in Kontakt kommen, jedes Mal, und das kann beim Essen sein, das kann bei der Gemeinschaft sein, das kann, wenn wir nach Ergebnissen streben, sein, plötzlich sind wir dann in der, no, in der Gefahr, dass Lust kommt. Ja, jetzt kommen wir zur 17. Eigenschaft. Das ist etwas, wo wir immer lachen, weil das so menschlich klingt. Einmal da. Srila Prabhupada sagte einmal, fülle deinen Magen zu einem Viertel mit Wasser, zur Hälfte mit Nahrung und die letzte Viertel, lässt du Platz für Luft. Also man knallt sich den Magen nicht ganz voll, zu Deutsch gesagt. Krishna gibt uns einen Rat in der Bhagavad Gita übers Essen. Er sagt, es gibt keine Möglichkeit für jemanden, ein Yogi zu werden, der zu viel ist, jetzt kommt, der aber auch nicht zu wenig ist. Der zu viel schläft, aber der kann auch kein Yogi werden, wenn man zu wenig schläft. Krishna gibt so den Rat, ausgewogen und ausgeglichen zu sein. Diese Frage der Ernährung ist deswegen wichtig, weil uns Nahrung unglaublich beeinflussen kann. Deswegen möchte ich ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Nahrung noch richten. Außerdem weiß ich, dass ich dann alle meine Zuhörer habe. Zuhörerinnen. Es ist gut, regelmäßig zu essen. Und zwar, wenn man nicht regelmäßig isst, wie das, also ich bin hier der Schlechteste, darüber zu sprechen, ich bin so. Aber was dann passiert ist, dass man sehr oft zu viel dann isst, wenn man dann die Gelegenheit hat. Dann ist man so ausgehungert und dann isst man eigentlich ein bisschen zu viel und ist dann müde und es ist nicht gesund. Regelmäßig Prasadam zu essen, zu am besten auch regelmäßigen Zeiten, ist sehr, sehr wichtig für Gesundheit. Ja, also hier muss ich wirklich sagen, sind meine Worte, hier habe ich überhaupt keine Verwirklichung. Das ist alles theoretisch, was ich da zu dem Thema sagen kann. Anyways, es ist aber sehr, sehr wichtig. So, es gibt doch eine 18. Eigenschaft, die wir auch noch durchnehmen wollen. Dann kommen wir nämlich gut. Ja. Ja. Und das ist jetzt ein Thema, wo ich mal wirklich wissen möchte, wie bezieht sich das auf Devotees? Ein Devotee ist nüchtern und niemals berauscht. Übrigens, ihr habt all diese Vaishnava-Eigenschaften auf eurer kleinen Vaishnava-Fibel oder in eurer kleinen Vaishnava, wie soll man das nennen, in diesen Zetteln zu tun. Ja, ganz genau. Lasst uns erstmal vom Vorhergehenden haben. Mita Bhuk ist das Sanskrit-Wort für ein Devotee isst nur so viel wie nötig. Bhuk heißt Essen und Mita, soweit ich mich erinnere, heißt ausgewogen, ausgeglichen Essen. Das Sanskrit-Wort für die 18. Qualität oder Eigenschaft, über die wir uns jetzt Gedanken machen, ist Apramatta. Pramatta heißt verrückt und Ap heißt das Gegenteil davon. Ein Devotee, es wird hier so übersetzt, ein Devotee ist ohne Berauschung. In Sanskrit würde uns das weiterhelfen und wir würden hören, ein Devotee ist nicht, ja, verrückt sozusagen durch Berauschung. Was könnte das bedeuten? Ein Devotee ist nicht berauscht von der illusionierenden Energie, sondern weiß, dass ein Diener festschneidet. Ja, das ist sehr richtig so. Also, Das habe ich auch in meinen Notizen stehen. Der Devotee wird nicht, Krishna spricht darüber im zweiten Kapitel der Bhagavad Gita, bei Freuden werden seine Himmel hoch jauchzen und bei Leid wird er nicht zu Tode getrübt. Das ist eine Berauschung, Glück und Leid. Ja. 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 Das ist auch sehr richtig. Es gibt diese drei Arten des Stolzes: Reichtum, Anhängerschaft und Herkunft. Ja. Oder wie es Königin Kunti sagt, sie spricht von vier Dingen, die einen berauschen, nämlich Herkunft, Bildung, Schönheit und Reichtum. Diese sind vier Dinge, die einen berauschen. Es ist interessant, das englische Wort ist inebriation. Inebriation. Oder berauscht sein heißt to be inebriated. Das ist ein Wort, was man nicht oft hört, wenn man es im Prabhupada hat gebraucht, dieses Wort. In dem Vers von Königin Kunti, die sagt, jemand, der nicht berauscht ist durch Reichtum, Herkunft, Schönheit und so weiter und so fort. Da ist im Englischen, he is not inebriated. Nicht? Also berauscht. Das ist eine Berauschungsform. Stolz, zu Deutsch gesagt. Im Krishna-Buch werden diese Dinge, die uns stolz, wird ein Mensch, der stolz ist, mit einem Betrunkenen verglichen. Wenn ein Betrunkener dasteht, dann scheint es für ihn, dass die ganze Welt sich um ihn dreht. Ich weiß nicht, ob ihr mal richtig Sternhagel voll gewesen seid in eurer Vergangenheit. Ihr braucht es nicht zu beantworten. Das ist ein etwas peinliches Kapitel unserer autobiografischen Geschichte in dieser Geburt. Nicht jeder, der das mal weiß, war, weiß es, das fängt plötzlich an, sich anzudrehen um einen. Und man denkt eigentlich, man ist der Mittelpunkt und irgendwie dreht sich das jetzt alles um einen. So ist es auch bei einem stolzen Menschen. Ein Mensch, der stolz ist, denkt in einem übertragenen Sinne, alles dreht sich um einen. Alles bezieht sich auf einen. Alles und so weiter. Es gibt Leute, die, wenn die an die Verkehrsampel kommen und da wird es grün, dann denken die, es liegt an meinem guten Einfluss, meiner guten Vibration, dass es jetzt grün geworden ist. Das gibt es. Viele. Gut, das war also wir haben also einige Eigenschaften da erarbeitet. Gut, wir werden uns die merken, weil wir sie später brauchen. Ich möchte jetzt in das nächste große Thema reingehen, zu eurer Orientierung. Wir werden ungefähr 15 bis 20 Minuten dieses Thema nehmen und haben dann unsere erste große Pause, dass ihr euch dann einrichtet. Ich möchte das anschließen, wo wir vorhin aufgehört hatten. Wir hatten ganz kurz die Erscheinungsweisen der materiellen Natur durchgenommen. Wir haben es nicht so ausführlich gemacht, weil wir uns alle, glaube ich, darüber bewusst sind, was die drei Erscheinungsweisen der Natur sind. Wir haben einfach drei Menschentypen vorgestellt und deren charakterliche Eigenschaften, nicht den Tamasika-Typen, er war ungeistig und dumpf und auch unbeständig. Wir hatten den Rajasika-Typen, ein jähzorniger Mensch, leicht irritierbar, hitzig und stolz. Ihr braucht euch also auf Sankirtan ist das beste Forschungsfeld, um diese Leute ausfindig zu machen, die in den verschiedenen Typen. Nicht? Man sieht da ja unglaublich viele Typen, Menschentypen, und kann die dann auch gut einordnen. Man trifft auch bestimmt ein paar Menschen, die sattwische Eigenschaften auf, so aristokratisch edle Leute, Schönheitslieben. Nicht? Aber meistens haben sie dann auch wieder rassische Eigenschaften, das ist, dass sie sehr launig sind. Wenn man die in einer guten Laune antritt, dann geben sie einem 1001 Schweizer Franken. Und wenn man sie in einer schlechten Laune antrifft, dann sagen sie einem auf Schweizerdeutsch den bayerischen Ausdruck Schleichdieb. Nicht? Da gibt es bestimmt auch was Schweizerdeutscherisch für diesen Ausdruck. So, ich möchte jetzt aber noch ganz kurz, bevor wir in das Thema eingehen, das war eine etwas außergewöhnliche Beschreibung, euch fragen, was sind die Eigenschaften, die so in der Bhagavad Gita erwähnt werden, von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur? Können wir da kurz ein bisschen ein paar Eigenschaften von der Erscheinungsweise der Tugend bitte hören? Ihr habt es schon tausendmal gehört, aber im Augenblick. Ja, und wer hat den Namen? Bitte, ja. Bringt Wissen und Erleuchtung. Wenn die Erscheinungsweise der Tugend, die erleuchtend, rein und glückverheißend ist, gegenüber den Erscheinungsweisen von Leidenschaft und Unwissenheit vorherrscht, erfährt der Mensch Glück, Tugend, Wissen und andere guten Qualitäten. Das war nicht die Gita, das war die Frage, was haben wir. Erscheinungsweise der Leidenschaft. Was bringt das zum Vorschein? Ich glaube, es ist gut, wenn wir so, denn was passiert da, wenn man ist, ja, wenn wir eben. Leidenschaft schafft Leid. Ja. Noch was? Es entstehen unbegrenzte Wünsche. Sorry, ich habe dich abgeschnitten. Und Verlangen. Ja. Wenn die Erscheinungsweise der Leidenschaft, die Anhaftung, so kommt auch, das muss ich haben, und Aktivität bewirkt, über Unwissenheit und Tugend liegt, fängt der Mensch an, hart zu arbeiten, um Ansehen zu genießen und zu Vermögen zu kommen. Ein Mensch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist von Angst und Kampf gekennzeichnet. Eine sehr schöne Definition, die Krishna in der Uddhava Gita gibt. Wer es nachlesen möchte, ist Srimad Bhagavatam 11, 25, 13 war der erste. Was passiert, wenn Tugend vorherrscht, dass man Glück und An- und Wissen entwickelt? Jetzt war Leidenschaft, anfängt hart für Ansehen zu genießen. Und leidet, man kriegt Anhaftung und so weiter. Und was passiert wohl, wenn die Unwissenheit vor überhand nimmt? Wie fühlt sich das an? Das kennt ihr bestimmt noch aus der Vergangenheit. Helmi? Man ist dumpf und träge und will schlafen. Wenn die Erscheinungsweise der Unwissenheit Leidenschaft und Tugend besiegt, bedeckt sie das Bewusstsein und lässt einen töricht und träge werden. Man verfällt ins Lamentieren. Keiner liebt mich. Und in Illusion. Jemand in der Erscheinungsweise der Unwissenheit schläft viel, macht sich gerne falsche Hoffnung und ist anderen gegenüber gewalttätig. 11, 25, 15. Nicht? Das sind sehr schöne Es ist interessant, diese Erscheinungsweisen der Natur, dass Krishna identifiziert, wo sie auftreten. Könnt ihr euch eine Marionette vorstellen? Da sind die Fäden an den entsprechenden Gliedmaßen, vielleicht den Händen und den Ellbogen und dem Kniegelenk und so weiter, und dann geht die los. Wo berührt uns die Erscheinungsweisen der Natur? Ich schaue jetzt gerade auf Madhu Mangal, der sehr fotogen immer aussieht. Ich sehe keine Erscheinungsweise, ehrlich gesagt, die ihm am Ellbogen hängt und ihn jetzt so zieht und ihn zu dieser verschränkten Halte bringt. Wo aber sind die Erscheinungsweisen? Du bist wahrscheinlich transzendental, aber du bist ein schlechtes Beispiel. Aber Wir wollen also, ich möchte den jetzt auf die Weiche stehen lassen. Tun sich die Erscheinungsweisen der Natur, wo packen die fest? Tolle Frage, oder? Es ist etwas, was da habe ich lange ein bisschen studiert dran. Ich will das euch gerne voll sagen. Also das ist im Geist. Wir entwickeln bestimmte Anschauungen oder wir fangen an zu lamentieren im Geist oder werden träge im Geist. Es passiert alles im Geist. Die Erscheinungsweisen kontrollieren einen Menschen am meisten im Geist. Ich will euch gerne das vorlesen. Die drei Erscheinungsweisen der Natur, Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit, haben einen Einfluss auf die Lebewesen, sagt Krishna, aber nicht auf mich. Sie manifestieren sich im Geist und verleiten das Lebewesen dazu, an materielle Körper und andere geschaffene Objekte Anhaftung zu entwickeln. So wird das Lebewesen gebunden. Du bist so gebunden, wie du im Geist gebunden bist. Herkunft, Menge an Geld, Talente und so weiter, all das ist nicht so bindend wie die Bindungen, die in deinem Geist existieren. Und das bringt mich zu meiner größten psychologischen Entdeckung in meinem Leben. Ich habe lange gezögert, darüber zu sprechen. Die Frage, die, ich glaube, sich jeder Devotee irgendwann einmal stellt, ist: Wie kann ich frei werden? Das heißt, frei von Einflüssen. Da gab es einen tollen Artikel, Kamalakanta heißt mit Passwortnamen Herr Frei, glaube ich. Und es gab einen Artikel in der Schülerzeitung: Wie frei ist Herr Frei? Oder? War so? Wie frei ist Herr Frei wirklich? Wirklich? Ist das wirklich da, oder? Wie ist Herr Frei wirklich? Nee, wie frei ist Herr Frei wirklich? Nee? So, die Frage jetzt ist, inwiefern steht es uns frei? Wie steht es Bhakta Hermann frei, tatsächlich andere Eigenschaften zu entwickeln, als er natürlich hat? Können wir überhaupt andere Eigenschaften entwickeln? Wir hatten darüber gesprochen am Anfang, dass die Vaishnava-Eigenschaften unsere natürlichen Eigenschaften sind, und wenn wir unser Herz reinigen, kommen die zum Vorschein. Erinnert euch noch daran. Heute möchte ich über eine einfache Methodik sprechen. Ach, da werde ich sogar zeichnen, weil das so gut ist. Wenn wir durch diese Welt durchgehen, das finde ich sehr gut bezeichnet, kriegen wir einen Impuls. Wenn wir zum Beispiel etwas sehen oder etwas geschieht mit uns, kriegen wir einen Impuls und wir reagieren meistens darauf. Jetzt will ich euch sagen, warum ich jetzt zeichne. Ich weiß, ich kann nicht gut zeichnen, aber ich weiß, wenn ihr das nur einfach etwas seht, worauf ihr kurz schauen könnt, seid ihr sofort bestens unterhalten. Und das ist nämlich die Didaktik. Wenn ihr Vorträge gebt, ist es gut, plötzlich mal aufzustehen und auch an die Wand zu gehen und was zu machen. Jeder schaut dann sofort. Ist egal, was man malt. Die Hauptsache, was passiert, ist die Imagination, die Vorstellungskraft wird erweckt. Nicht? Also ich möchte nur, weil wir uns ja gut kennen, hier ein bisschen aus meinem Repertoire, das nicht besonders beeindruckend ist, zugegebenermaßen plaudern. Also, es stößt etwas zu, nennen wir das den Impuls, den wir kriegen durch unsere Sinne, und wir reagieren. Tiere reagieren meistens sofort. Sri Vishnupad gibt das oft Beispiel in seiner Vorlesung: Wenn man einem Huhn Körner hinwirft, dann ist sofort klar, was das Huhn macht. Es pickt los. Da ist
die Reaktion, der Impuls, Körner, Superkörner und die Reaktion, Picken, ganz eng miteinander vorbei. Also, wie soll ich denn sagen, verbunden. Ein Mensch jedoch braucht nicht sofort zu reagieren. Er kann, bevor er reagiert, in den Zwischenraum, der zwischen Impuls und Reaktion kommt, ein paar Dinge setzen, zum Beispiel sein Wissen. Ist das jetzt gut? Oder seine Vorstellungskraft. Wie kann ich es am besten machen? Imagination. Und wenn er sehr fortgeschritten ist, sagt er, ich will jetzt erst handeln, wenn ich ganz genau spüre, dass Krishna im Herzen mir eine Inspiration gebe. Also viele Devotees machen das so. Die sagen, ich überlege mir jetzt erstmal, wie ich handeln muss. Te shamsa tata yoktanam vajatam pritipura kam nicht, Krishna gibt die Intelligenz zu handeln. Ein Devotee, ich will mal ruhig über Devotee sprechen, bei dem ist Impuls und Reaktion so eng zusammen. Ich wüsste zum Beispiel, ich kenne einige von euch sehr gut, wie ihr wisst, ich könnte jetzt auf eine Weise sprechen, wo ich sofort weiß, wie ihr reagieren würde. Ich bräuchte nur ein Thema auszusprechen und sofort würde bestimmte Reaktion kommen, die genau die zwangshaft, fast neurotisch zwangshaft auftreten. Nicht? Ein Devotee, der sich weiterentwickelt, wird hier, bevor er reagiert auf etwas, sein Wissen befragen und die Überseele befragen. Wie kann ich handeln? Wenn wir dieser Punkt, der aus der modernen Psychologie kommt, kommt nicht aus der modernen Psychologie, sondern aus dem Bhagavatam. Die vier Kumaras gehen im 11. Kanto zu Lord Brahma und fragen ihn, es scheint so, dass der Geist immer mit den Sinnesobjekten verbunden ist. Also wenn ich etwas denke, also ich denke etwas, was ich gerade so in die Sinnesobjekte, was mir die Sinnesobjekte geben. Ich sehe etwas und denke daran. So. Und selbst wenn die Sinnesobjekte nicht da sind, nicht vor mir stehen, so scheint es, dass die Sinnesobjekte doch in einer feinstofflichen Weise noch bei mir sind. Ich weiß, das ist jetzt wahnsinnig abstrakt, aber man kann es leicht verstehen. Guck mal, ich sehe euch jetzt. Und jetzt sehe ich euch immer noch. Ich sehe Shrishtika, das gefurchte Stern, in der ernsthaften Bemühung zu verstehen, was ich hier sage. Nicht? Das ist ein inneres Bild, was noch in mir drin ist, nachdem das äußere Bild schon verschwunden ist, weil ich die Augen zugemacht habe. So sagen die Kumaras, scheint es uns, dass wir entweder immer die materielle Welt sehen und uns so niemals von ihr lösen können, oder uns erinnern an die materielle Welt in Form unserer Samskaras, der Eindrücke. Wie sollen wir jemals frei werden von der materiellen Welt, Brahma? Und Brahma hört die Frage, denkt drüber nach und kann so nicht beantworten. Denn er hat ein Problem einmal. Er muss zu tun gehabt haben mit Sexualität, und es war ein Eindruck von Sexualität da. Und als er seine Tochter sah, wurde er wohl so stark, kam das in ihm hoch und er konnte sich hier nicht wie ein Gentleman seiner Tochter gegenüber verhalten. Das ist ja auch ein Skandal, den wir hier nicht erwähnen wollen, weil wir doch ein dieses Forum erwähnen wollen. Nicht? Man ist so gebunden, scheinbar, in die materielle Welt, durch die Eindrücke, die Sanskaras und durch unsere komplexe Psychologie, dass man niemals wirklich frei werden kann. So die Brahma sagt, da muss ich passen, das kann ich nicht beantworten. Und betet um eine Inkarnation von Krishna, Hansa, der dann den Punkt macht, ja, man kann frei werden, wenn man Krishna hier reinbringt. Dass der Geist nicht an die Sinnesobjekte denkt, sondern an Krishna. Wenn immer du etwas siehst, denk an Krishna. Sieh Krishna. Nicht, wenn man euch sieht, Krishnas Teile, was geschieht im Leben, Krishna hat es geschickt und arrangiert. Und indem man an Krishna denkt, degradiert man sich nicht mit seiner Intelligenz und ist nicht gefesselt an die alten Reaktionen oder die alten Sanskaras. Und ich gebe zu, dass dies für manche ein etwas theoretisch bleibender Punkt ist, aber das macht nichts. Bestimmte Teile unserer Philosophie, die, das braucht Zeit, bis man es so versteht. Aber ganz einfach möchte ich sagen, du hast die Wahl. Prabhupada sagt, die äußere materielle Energie wird von ihren drei Erscheinungsweisen Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit repräsentiert. Selbst in der materiellen Natur. Weil selbst in der materiellen Natur hat das Lebewesen die Möglichkeit der unabhängigen Wahl. Und je nach seiner Wahl bietet ihm die materielle Energie eine Vielfalt von materiellen Körpern an. Ganz praktisch. Wenn ein Reiz kommt oder irgendetwas kommt in deinem Leben, denk nach, bevor du handelst. Und reagier nicht einfach. Du bist doch kein Knie, was von einem Hammer getroffen wird. Kennt ihr das, diese, wenn man zum Arzt kommt und der sehen will, ob man zu viel Prasadam gegessen hat, dann schaut er, ob er doch auf Reize reagiert. So, du kannst mit anderen Worten wählen, was für ein Verhalten du an den Tag legen möchtest. Wenn du die Erscheinungsweise der Tugend kultivieren möchtest, wo du spirituelles Wissen verstehen kannst, dann kannst du bestimmte Dinge tun, die wir auf der ersten Seite des der Gebrauchsbibel, ich weiß nicht, wie wir das nennen, der Blättersammlung gebracht haben. Du kannst aus Pflichtgefühl heraus handeln, du kannst Toleranz gegenüber anderen üben und so weiter. Wir werden darüber noch sprechen. Ich möchte jetzt eine kleine Pause machen, nachdem ich gesagt habe, du hast die Wahl. Wir werden weitermachen nach der Pause mit einem sehr analytischen Teil, der sehr praktisch aber ist. Wir werden darüber sprechen, wie hingebungsvolles Dienen aussieht, was man, wo man sich kontrollieren lässt von Unwissenheit und Leidenschaft. Ich glaube nämlich, dass das eines der Grundprobleme unseres spirituellen Lebens ist, dass wir manchmal einfach in unserem hingebungsvollen Dienst so von Leidenschaft und Unwissenheit kontrolliert werden, dass wir gar nicht nach den Vaishnava-Eigenschaften handeln können. Wie sieht ein Devotee aus in Unwissenheit? Wie in Leidenschaft? Wie in Tugend? Wir werden über dieses Thema als nächstes etwas hören und dann werden wir zum Abschluss dieser Session eben hören, was ein Devotee tun kann. Ich werde ein bisschen erklären, um eben aus den niederen Erscheinungsweisen herauszukommen, sodass man die Erscheinungsweise der Tugend für sich arbeiten lassen kann und dass man eben Wissen erwirbt und auch glücklich ist im Leben. Manche Devotees sind so unglücklich. Ich weiß, du hast eine Frage, was mich natürlich sehr ehrt. Bewahre sie dir auf. Wir machen jetzt die Pause bis 4:05. Das sind 15 Minuten. Ich glaube, da kann man gut pausieren. Hare Krishna. Ramit. So sagt man nicht. Weiter auch was für zweiter Deutsch. So, ich kann mich noch an den Schock erinnern, den ich bekam, als ich eines Tages das 29. Kapitel des dritten Kantos aufschlug. Und zwar habe ich zwei Arten von Schocks bekommen, die ich nie wieder vergessen konnte. Ich hatte immer geglaubt, dass einfach dadurch, dass ich im Krishna-Bewusstsein war,
sofort auf der transzendentalen Stufe war. Das war sehr bequem für mich. Ich wiegte mich in diesem sehr glücklich, diese Vorstellung, die mich unglaublich inspirierte. Ich bin jetzt einfach Mitglied dieser Bewegung geworden. Mein spirituelles Leben ist garantiert. Ich bin ein Transzendentalist, einer der wenigen auf diesem Planeten Erde. Und dann las ich folgenden Text. Hingebungsvoller Dienst in den Erscheinungsweisen der Unwissenheit, Leidenschaft und Tugend kann in 81 Kategorien unterteilt werden. Es gibt verschiedene hingebungsvolle Tätigkeiten, wie hören, chanten, sich erinnern, verehren, Gebete darbringen, Dienst leisten und alles hingeben. Und jede einzelne Tätigkeit kann in drei qualitative Kategorien gegliedert werden. So gibt es Hören in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, in der Erscheinungsweise der Unwissenheit und in der Erscheinungsweise der Tugend. Was könnte Hören in der Erscheinungsweise der Leidenschaft sein? Ja, wenn man das hören will, was man für seinen eigenen Vorteil vielleicht ausschlachten kann, wie man so schön sagt. Ja. Dinge, dass man Dinge hört, die man präsentieren kann und sich ausspielen kann. Ja, ich würde sogar dazu noch sagen, zu Bhagavad Dharma und dir, das hat mich sofort inspiriert, dass man einfach nur diese Zitate raussucht, um dann seinen Standpunkt zu machen. Ich habe also schon in unserer Bewegung Aufsätze gelesen, die nur aus Zitaten von Prabhupada bestanden und die ganz unterschiedliche Schlussfolgerungen hatten, ganz verschieden. Ja, was könnte noch hören in der Erscheinungsweise der Leidenschaft sein? Who's das noch? Wer are the news? Ja, dass man immer etwas Neues hören will. Ja, man hört zu und wartet nur, dass man selber sprechen kann. Gut. Was könnte Hören in der Erscheinungsweise der Unwissenheit sein? Also ich lerne das selber von euch. Ihr habt Hören in der Erscheinungsweise. Vielleicht, dass man das Tier, genau, das hört, aber hört eigentlich nicht. Ja. Ja, das könnte, wie ist das mehr Leidenschaft oder Unwissenheit? Kann sich vielleicht vermischen, oder? Irgendwie scheint es mir so ein bisschen mehr leidenschaftlich zu sein, so an fruchtbringende Ergebnisse angehaftet zu sein. Nicht? Man hört, was man nur hören will. Hören in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Das Bahnhofshören. Ich würde auch dazu jetzt sagen, jetzt habe ich eine totale Inspiration gekriegt, wenn man zu viel gefiestet hat und hey, wach auf! Werden? Ich? Was haben wir gerade besprochen? Also, es war was Spirituelles, würde ich sagen. Nicht, man hört so in der Erscheinungsweise, man ist so ganz im Schlafe drin. Ne? Ja, noch jemand mit der Hirn in der Erscheinungsweise der Unwissenheit? Schauen wir mal. Tagträumen zum Beispiel. Ja, das könnte man, glaube ich, so sagen. Ja, Tagträumer liegt zum Teil so in Hoffnungen. Aber wenn er Pläne macht, was sehr oft vorkommt, wird es schon wieder Leidenschaft. Ne? Also, man kann auch Gebete darbringen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Oh Herr, gib mir ein Mercedes-Benz mit 20 Sternen vorne dran. Das gibt es ja nicht, aber... Dienst leisten, alles hingeben in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, weiß ich, ja, dass man vielleicht Dinge aufgibt. Da könnte man jetzt In ähnlicher Weise gibt es Chanten in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Man will seine Runden unbedingt fertig machen. Der Unwissenheit und der Tugend und so fort. Und jetzt geht's los. 3 multipliziert mit 9 ergibt 27. Und wenn dies noch einmal mit 3 multipliziert wird, bekommt man 81. Man muss all diese Formen vermischten, materialistischen, hingebungsvollen Dienst transzendieren, um die Stufe rein hingebungsvollen Dienstes zu erreichen, der in den nächsten Versen erklärt wird. Das war so der erste Schock, den ich bekam. Und ein bisschen später, hoffentlich habe ich das hier, ja, das waren 3 Kapitel später, also ich hatte schon den ersten Schock ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt, weil ich in der Erscheinungsweise der, ich weiß nicht was, las, kam ich dann auf diese Erläuterung. Und als ich diese Erläuterung las, dachte ich, irgendwann einmal, wenn ich ein bisschen weiter bin im Krishna-Bewusstsein, also älter bin im Krishna-Bewusstsein, möchte ich darüber ein Seminar halten. Was ich las, hat mich bis in die letzte Wurzel erschüttert. Weil plötzlich mein ganzes bisheriges Dasein im Krishna-Bewusstsein auf der Waagschale stand. Ich möchte euch das ganze Zitat vorlesen. Es ist auch eine erstmal diese Erläuterung, die ich eben vorgelesen hatte, war 3.29.10. 3.29.10 und das, was ich jetzt vorlesen möchte, ist 3.32.37. Srimad Bhagavatam, 3. Kanto. Da heißt es: Bhakti Yoga, wie zuvor beschrieben, ist in 4 Unterteilungen gegliedert. 3 in den materiellen Erscheinungsweisen der materiellen Natur und 1 in der Transzendenz, die von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur unberührt ist. Und jetzt bitte den Satz. Prabhupada spricht hier, wie der Dienst oder das Leben eines Menschen einzuteilen ist oder einzuschätzen ist, dessen Dienst, der also vermischten hingebungsvollen Dienst ausübt, wo also Leidenschaft chanten oder hören in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit ist. Was der Nutzen davon ist. Mit den Erscheinungsweisen der materiellen Natur vermischter hingebungsvoller Dienst ist ein Mittel für das materielle Dasein. Wohingegen hingebungsvoller Dienst ohne Wünsche nach fruchtbringendem Ergebnis und ohne Versuche empirischer philosophischer Forschung reiner transzendentaler hingebungsvoller Dienst ist. Lass uns das nochmal anschauen, dieses Zitat. Vermischter hingebungsvoller Dienst ist ein Mittel für das materielle Dasein. Muridara, ich glaube, es ist fast ein bisschen zu stark, da haben sich alles ausgeschaltet bei dir. Oder du hörst sogar noch zu? Gut. Wenn man von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur beeinflusst den hingebungsvollen Dienst ausübt, setzt man damit sein materielles Dasein fort. Jemand, der also unwissend, jähzornig und träge seinen Service macht, macht damit sein materielles Dasein weiter fort. Das ist, was die Aussage dieses Textes hier ist. Das war unglaublich schockierend. Lasst uns jetzt einfach mal, um mit diesem Thema uns ein bisschen anzufreunden, sehen, warum so eine Aussage ist, dass vermischter Dienst ein Mittel für das materielle Dasein ist, wohingegen ein Dienst, wo man keinem, Prabhupada sprach von Karma und Jnana, wo es nicht verunreinigt ist, von dem Wunsch selber zu genießen und Jnana von dem Wunsch, also Wissen und letztendlich Befreiung zu erlangen vom materiellen Dasein. Ich habe jetzt den Satz verloren, aber lasst uns jetzt bitte untersuchen, wie hingebungsvoller Dienst in Unwissenheit, Leidenschaft und Tugenden überhaupt aussieht, und lasst uns das dann kontrastieren, also ein Gegensatz halten, wie reines, hingebungsvolles Dienen aussieht. Lass uns sehen, wo wir stehen, beziehungsweise wo wir uns in Acht nehmen müssen. Ich persönlich bin der Meinung, wenn man das versteht, hat man so eine Vorsichtskarte. Hingebungsvoller Dienst, den jemand ausführt, wir hören jetzt von dem Dienst in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Ich lese vor aus dem Srimad Bhagavatam, 3. Kanto, 29. Kapitel, Text 8, 9 und 10 und kommen dann noch und dann noch 11 bis 12, also bis 12. 3, 29, 8 bis 12 lesen wir vor. Das empfiehlt sich, das nochmal im Eigenstudium durchzulesen. Wir hören jetzt zunächst einmal, wie jemand denkt in der Erscheinungsweise der Dunkelheit, der Leidenschaft und der Tugend. Nee, Dunkelheit und Leidenschaft hören wir mal nur. Und ich möchte euch bitten, genau zuzuhören, weil es hier auch sowohl im Deutschen, also das ist, oder sagen wir, in der Übersetzung, und als auch im Sanskrit, ein entscheidendes Wort gibt. Und wenn wir dieses Wort verstehen, dann können wir mit diesem Thema umgehen. Also, hingebungsvoller Dienst in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Hingebungsvoller Dienst, den jemand ausführt, der neidisch ist, stolz, gewalttätig, zornig und separatistisch ist, gilt als hingebungsvoller Dienst in der Erscheinungsweise der Dunkelheit. Prabhupada also sagt hier, er zitiert hier Vishwanath Chakravarti Thakur, der sagt, Vishwanath Chakravarti Thakur gibt uns den Rat, einen Vaishnava, der keinen guten Charakter hat, zu meiden. Ein Vaishnava ist jemand, der die höchste Persönlichkeit Gottes als das Endziel des Lebens angenommen hat. Doch wenn man nicht rein ist und immer noch Motive hat, ist man kein Vaishnava von bestem Charakter. Man mag einem solchen Vaishnava Achtung erweisen, da er den höchsten Herrn als das Endziel des Lebens akzeptiert hat. Doch soll man mit einem Vaishnava, der sich in der Erscheinungsweise der Unwissenheit befindet, keinen Umgang haben. Also nochmal, der ist zornig und neidisch auf andere, stolz, nicht? Und es wird gesagt, er ist separatistisch. Solch ein Devotee denkt sehr oft in der Gemeinschaft von Devotees, ach, warum verstehen mich die anderen nicht? Ich habe so große, gute Eigenschaften. Ich werde aber total verkannt. Meistens sind solche Devotees in der Erscheinungsweise, die von der Unwissenheit beeinflusst werden, sehr eingenommen von sich selber. Und das bringt unglaubliche Schwierigkeiten im Austausch mit anderen mit sich, die das nicht so sehen. Und dann streitet man sich. Wir sind hier schon bei dem Kanishta Adhikari, nicht? Jetzt kommt der in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und dann werde ich euch die Knackfrage stellen. Die Verehrung der Bildgestalten im Tempel durch einen Separatisten mit dem Motiv materiellen Genuss, Ruhm und Reichtum zu erlangen, ist Hingabe in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Ich lese mal aus der Erläuterung da. Wenn der Gottgeweihte ein Interesse oder einen Willen hat, der vom Interesse des höchsten Herrn verschieden ist, ist seine Mentalität die eines Separatisten. Wenn sich der sogenannte Gottgeweihte materiellen Genuss wünscht, ohne auf das Interesse des höchsten Herrn Rücksicht zu nehmen, oder wenn er berühmt oder reich werden will, indem er die Barmherzigkeit oder Gnade des höchsten ausnutzt, befindet er sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Also dieser Devotee möchte Genuss und Ruhm haben. Prabhupada hat uns darüber einen Witz erzählt. Da ging ein Schüler zu seinem Guru und sagte, ich habe hier ein Flugzeug gekauft, mit dem ich predigen fahre. Und der Guru fragte, ja, aber woher hast du denn das Geld? Und dann fing Prabhupada schon an zu lachen, dass der Boden ihn schon fast nicht mehr halten konnte. Ich war selbst dabei. Prabhupada lachte, wie ich noch niemals jemand lachen gehört hat. Und ich war sehr müde gewesen, weil ich die Nacht durcherzählt hatte. Und wurde aufmerksam auf Srila Prabhupadas Lachen und rannte dann nach vorne, warum lachte Prabhupada? Und sagte der Schüler zu, und dann prustete Prabhupada und brachte es schon fast gar nicht mehr raus. Dann sagte der Schüler zum Spiritual Meister, also auf die Frage, wo hast du das Geld? Es ist alles dein Geld, Guruji. Und das war zu viel zu Prabhupada. Das ist Prabhupada zusammengebrochen. Ich konnte darüber nicht lachen, aber habe eben mitgelacht, weil er sich so gefreut hat. Nicht? Das ist so typisch in der Erscheinungsweise, dass man das genießen will. Ich musste gestern dran denken, als ich so zum Tisch ging. Ich bin ein älteres Mitglied unserer Bewegung und da war ein Festmahl aufgetischt. Unglaublich, wahrscheinlich 39 verschiedene Zubereitungen. Nicht? Und ich dachte dann, ach, genieße ich hier nicht? Und wurde nicht und so weiter. Und da habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich glaube, das ist, er will Genuss, er will Ruhm und Reichtum erlangen. Eben aber im Tempel. Nicht? Indem er die Bildgestalten dazu oder Krishna oder den Tempel dazu ausnutzt. Nun, was haben diese beiden Menschen gemeinsam? Das ist die Stichfrage. Der Mensch in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, was hat er gemeinsam? Oder der Devoti, wir müssen hier Devoti sagen. Der Devoti in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, was hat er gemeinsam mit dem Devoti in der Erscheinungsweise der Leidenschaft? Sehr gut. Sehr gut. Das war beim ersten Versuch, also bei der ersten Antwort das Richtige. Die haben ein anderes Interesse als das Interesse von Krishna. Nicht? Wenn ihr jetzt stolz werdet oder neidisch werdet auf andere, fragt euch, ist das im Interesse Krishna? Wenn zum Beispiel einer mehr verteilt hat oder einen besseren, mehr besser gepredigt hat und mehr Leute wurden angezogen, es ist nicht unbedingt gesagt, dass es daran lag, dass er besser gepredigt hat. Nicht? Er hatte vielleicht ein paar Sweets dabei. Nur wenn ihr euch erwischt, wie es denn schon losgeht, wahrscheinlich waren es nur die Sweets, die Leute angezogen haben. Nicht sein Predigen. So Neid. Nicht? Ist das im Interesse Krishnas? Solltet ihr nicht denken, es wurde gepredigt, mehr Leute kamen, Nektar. Krishna freut sich. Es ist zu Krishnas Freude. Jemand hat mehr Bücher verteilt. Super, die Bücher gehen raus. Das ist doch sehr gut für die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins. Wir müssen, seht mal, Neid kann man nur entwickeln, wenn es einen um sich selber geht. Wenn es uns um Krishna geht, dann sind wir doch nicht neidisch auf andere. Dann freuen wir uns doch, wenn was geschieht. Stellt euch mal vor, ich liebe Krishna Das. Und Krishna Das kriegt Geburtstagsgeschenke. Dann freue ich mich doch für den Krishna Das. Jetzt hat er endlich Geburtstagsgeschenke. Ich kann das sogar. Kennt ihr den kleinen Krishna Das aus Basel? Der ist doch im Herzen von einem jeden meistens. Ne? Da freut man sich doch, wenn er was kriegt. Wenn es mir um mich geht, dann kann ich, oh, jetzt habe ich nicht so viele Geschenke gekriegt. Oh, ist das aber schade. Nicht? Wenn es mir um Krishna geht, werde ich mich doch freuen, wenn er gut gedient wird. Dann bin ich doch nicht neidisch. Oder stolz. Ich weiß, Krishnas Mercy. Ich finde es so nice, wie Vishnupad das sagt. Okay, ist was Gutes geschehen. Krishnas Mercy, lass uns sehen, wo der nächste Service ist. Nicht? Krishnas Mercy. Stolz hat nur da Platz, wo wir Krishna vergessen. Neid hat nur da Platz, wo wir Krishna und sein Interesse vergessen. Oder hier. Eigener Genuss und eigener Ruhm und so weiter hat nur da Platz, wo wir ein Binner Drick sind. Drick heißt so viel wie sehen und Binna heißt getrennt. Wo wir etwas getrennt sehen vom Interesse des Herrn. Das Sanskrit-Wort ist Binadrit. So, diese separatistische Mentalität, die du gesagt hast, geht auch noch weiter bis in die Erscheinungsweise der Tugend, die ein Devoti beeinflusst. Lasst uns jetzt kurz lesen, wie ein Mensch, wie ein Devoti, der von der Erscheinungsweise der Tugend beeinflusst wird, reagiert. Wenn ein Gottgeweihter die höchste Persönlichkeit Gottes verehrt und ihr die Ergebnisse seiner Tätigkeiten darbringt, um sich von der Unzulänglichkeit fruchtbringender Tätigkeiten zu befreien, befindet sich seine Hingabe in der Erscheinungsweise der Tugend. Ich will das mal in Klartext ein bisschen deutlicher ausdrücken. So ein Devoti denkt so: Das materielle Leben ist so leidvoll. Ich will das materielle Leben aufgeben. Ich will nicht mehr leiden. Deswegen mache ich Krishna-Bewusstsein. Interessant. Wir hatten in Deutschland einmal unsere Bewegung wurde untersucht von der Staatsanwaltschaft, um herauszufinden, ob es eine religiöse Bewegung ist oder ob da andere Tendenzen da sind. Und sie haben dann einen Fragebogen losgeschickt an Devotees: Warum bist du ein Hare Krishna Devotee geworden? Und ich weiß damals noch, wie ich geschrieben hatte. Wir waren alle so unschuldig, nicht? Materielles Leben ist leidvoll. Ich habe geschrieben, ich wollte nicht mehr in der Gesellschaft von Esel und Kamelen mitmachen. Ich war auch ein bisschen sauer auf die Staatsanwaltschaft, dass sie das überhaupt in Frage stellen konnte. Nicht? Aber das ist nicht, es ist denn so ausgegangen, dass sie schon gesehen haben, dass wir religiös sind, aber sie haben es auch wiederum nicht genauso gesehen, wie wir das sehen. Also das ist ja klar, weil sie nicht auf einer tugendhaften oder spirituellen Ebene sehen. Aber mir geht es hier darum, wenn jemand einfach nur Krishna-Bewusstsein will, also Krishna-Bewusstsein kommt, weil er nicht mehr leiden will, ist das vielleicht ein tugendhaftes Motiv, aber immer noch ein getrenntes Motiv. Es geht ihm nicht um Krishna dabei. Ich will es nochmal vorlesen. Wenn ein Gottgeweihter die höchste Persönlichkeit Gottes verehrt und ihr die Ergebnisse seiner Tätigkeiten darbringt, um sich von der Unzulänglichkeit fruchtbringender Tätigkeiten zu befreien, befindet sich seine Hingabe in der Erscheinungsweise der Tugend. Gut. Jetzt möchte ich gleich Fragen beantworten, die ihr habt. Ich möchte aber, weil dieses Thema sehr schwer ist zu verdauen, wir werden inspiriert, auf die Ebene des unverfälschten, hingebungsvollen Dienstes zu kommen. Es wurde gesagt, solange wir noch von den Erscheinungsweisen beeinflusst werden, ist das ein Mittel fürs materielle Dasein. Das geht weiter. Lasst uns deswegen jetzt hören, was unvermischter, hingebungsvoller Dienst ist. Was ist die Definition von Krishna oder von Lord Kapila Dev predigt hier? Ihr werdet total interessiert sein, das zu hören. Es hängt wieder mit unseren Adhikaris zusammen, unseren Qualifikationen, den mittleren und den Uttama Adhikari. Es hängt nämlich zusammen mit dem Heiligen Namen. Ich sehe gerade einige Blicke ein bisschen unfokussiert in das Weite verschwinden. Wir müssen das jetzt noch verstehen. Die Manifestation unverfälschten, hingebungsvollen Dienstes zeigt sich, wenn sich der Geist sogleich zum Hören des transzendentalen Namens und der transzendentalen Eigenschaften des höchsten persönlichen Gottes hingezogen fühlt, die im Herzen eines jeden weilt, also Krishna, der im Herzen eines jeden weilt. Und jetzt wird das Vergleich gegeben, um zu sagen, wie spontan ein Devoti auf der Ebene des reinen hingebungsvollen Dienstes ist, wie der sofort eine Anziehung verspürt zu Krishna, wenn er über Krishna hört. Ebenso wie das Wasser der Ganga natürlicherweise ins Meer fließt, so fließt solche hingebungsvolle Ekstase die von keiner materiellen Bedingung unterbrochen wird vom höchsten Herrn. Das ist eine sehr hohe Stufe. Das Bewusstsein geht immer zu Krishna. Das hatten wir auch in unserem Seminarteil, wo wir von die innere Reise von Shraddha zu Prema bezeichnet haben. Nicht? Wir hatten gesagt, auf der Ebene des Wohlgeschmacks, des Ruchis, geht der Geist immer sofort zu Krishna, genauso wie auf den unteren Ebenen der Geist immer vom transzendentalen Thema ablenkt und jupp, man schon wieder woanders ist. Nicht? Und hier wird es denn erwähnt, was hier Prabhupada greift jetzt ein Sanskrit-Wort aus dem Vers heraus, und das ist sehr wichtig, das noch zu hören. Also nochmal, unverfälschter, hingebungsvoller Dienst, der Geist geht sofort zu Krishna. Prahlad Maharaj spricht im 7. Kapitel von seinem Erfahrungsbericht. Er sagt, als sein Vater ihn fragt, wieso? Du bist in meiner Familie, wieso bist du so missraten, dass du ein Devote bist, dass du auf die Seite meines Feindes Vishnus gehst? Und Prahlad sagt, ich habe gar keine andere Wahl. Mein Geist, mein Geist geht so natürlich zu Krishna wie ein Magnet zu Eisen. Klatsch. Spontan. Kann nichts dagegen machen. Passiert so. Das ist diese Stufe. Nun, Prabhupada erläutert ein bisschen was dazu. Das Wort Avahita, das ist aus dem Vers, Sanskrit-Vers, bedeutet unaufhörlich. Ein reiner Gottgeweihter muss sich 24 Stunden am Tag ohne aufzuhören im Dienst des Herrn beschäftigen. Sein Leben ist so gestaltet, dass er sich jede Minute und jede Sekunde in irgendeiner Art von hingebungsvollen Dienst für die höchste Persönlichkeit Gottes betätigt. Dies sind die Merkmale reinen hingebungsvollen Dienstes, der von aller Verunreinigung durch die materielle Natur frei ist. Wer das nachlesen möchte, das war im 3. Kanto, Kapitel 29, Text 11 bis 12. Ich hatte es schon erwähnt, aber dass man sich da vielleicht eine Notiz machen kann. Hier wird reiner hingebungsvoller Dienst beschrieben. Nicht? Also unaufhörlich. In Krishna spricht darüber in der Bhagavad Gita. Er sagt, Mancha Yogya Vicharina Bhakti Yogena Sevate, wer sich in meinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt und dabei nicht zu Fall kommt, also unaufhörlich, der transzendiert die Erscheinungsweisen. So, jetzt denkt bestimmt jeder von euch, gut, Dankeschön. Wir sind jetzt bis hier mit dir in deinem Seminar gewesen, aber jetzt kannst du dein Seminar in Hut stecken. Unaufhörlich, jede Minute und jede Sekunde. Hat man jemals etwas Unpraktischeres gehört als das? Das sollte zur Inspiration dienen. Wir haben schwer angetan gemacht und zur Belohnung kriegen wir so eine Text vorserviert. Nicht? Wir haben schwer. Fast Mut. Seid nicht entmutigt. Seht eine Hoffnung. Es gibt zwei Arten von Devotees. Einer wird von den Erscheinungsweisen beeinflusst, aber hat das Motiv gereinigt zu werden. Er sagt, oh, ich bemühe mich, aber ja, manchmal kommt schon die Erscheinungsweise der Unwissenheit. Oder man sagt, oh, Prabhus, heute müsst ihr mich entschuldigen, ich bin ein bisschen in den Modes heute. Seht da mal nicht so ganz genau hin. Bei dem anderen, der zweiten Art, ist das Motiv von der Erscheinungsweise beeinflusst. Versteht ihr das? Der andere ist ein Devotee, weil er reich werden will. In Indien gibt es Leute, also gibt es Brahmacharis, ich bin mit denen für 9 Monate zusammengetravelt, die sind nur gejoint, weil sie dann dachten, eine amerikanische Frau heiraten zu können. Das ist was ganz Besonderes in einem indischen Auge. Nicht? Damit verbinden die etwas, was nicht so wichtig wahrscheinlich ist, um erwähnt zu werden. Da ist das Motiv, ich mache hier mit, um zu genießen. Bei dem anderen ist das Motiv sehr gut. Er möchte gereinigt werden. Der erste hat alle Chancen, also der der, so muss ich sagen, wer ist jetzt der Erste? Einer wird von den Erscheinungsweisen beeinflusst, hat aber das Motiv, gereinigt zu werden. Der hat alle Chancen. Aber wo das Motiv angegriffen ist, da ist es sehr, sehr schwierig, Fortschritte zu machen. Fast unmöglich. Und, in Indien gab es auch viele Dinge, da hat jemand sich verkleidet als Sannyasi, um im Namen der ISKCON Live-Membership zu sammeln, also Leute zu Live-Member zu machen, und hat das ganze Geld eingekassiert. Es war zu Prabhupadas Zeiten schon. Und hat das weggesteckt und hat es natürlich für sich und seine Familie verwendet. Das ist das Motiv. Total beeinflusst von Leidenschaft. Der macht sogar von den Devotees da seine Runden, Krishna, wie nochmal, Rama wahrscheinlich. Und so, der hat kaum Chance. Aber wenn jemand mal von den Modes beeinflusst ist, kein Problem. Krishna, da gibt es diesen bekannten Vers im 11. Kanto, jetzt komme ich richtig rein ins Preachen. Da sagt Krishna, mein Devoti mag theoretisch verstanden haben, dass Sinnbefriedigung nur Leid bringt, aber er kann sich da noch nicht von zurückziehen, von der Sinnbefriedigung. Dieser Devoti sollte fröhlich sein, freudig sein. Er sollte einfach weitermachen und im Laufe der Zeit wird seine Anziehung zu Krishna geboren werden. So, damit bin ich an, ich habe noch ein Thema, aber ich möchte hier eine kleine Pause für Fragen reinbringen. Ich möchte 10 Minuten Fragen machen, wir haben noch 20 Minuten und dann möchte ich noch 10 Minuten mein Thema, mein zweites Thema ganz kurz vorstellen, das ist dann auch fertig und dann ist, haben wir den Tag. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Das ist ein sehr ernstes Thema. Wir können, deswegen sagt Prabhupada, wir können nicht materialistische Devotees bleiben, wir können nicht Kanishtha Adhikaris bleiben, wo die total von den Erscheinungsweisen beeinflusst werden, so stark, dass Motive in Gefahr kommen. Ja, kleiner Gärtchen. Ich möchte die Frage wiederholen. Ist ein Devotee in der Erscheinungsweise der Unwissenheit in einer Position, wo er vom Materialisten lernen könnte, der in der Erscheinungsweise der Tugend ist? Ganz wichtig. Hier möchte ich gerne eine eigene Antwort geben. Ich bin der Meinung, dass der Devoti von allem etwas lernen kann. Im 11. Kapitel, 11. Kanto des Bhagavatams, in der Uddhava Gita, hören wir von einem Avaduta Brahmana namens Dattatreya, der sogar von einer Spinne etwas lernt, einer Biene, einem Falken, einem Mädchen, was für Gäste kocht und so weiter. Und dann sagt der Avaduta Brahmana, auch ich lerne auch von meinem Körper, mein Körper ist mein Guru, er lernt mich Loslösung. Und dann kommt es zum Höhepunkt dieses Kapitels für mich, wo Krishna sagt, die absolute Wahrheit ist so vielfältig, dass man von vielen Meistern lernen muss. Da kommt dann die Frage auf, von vielen Meistern, ich denke, wir sollen nur einen Guru annehmen, einen Diksha Guru auf alle Fälle. Und die Kommentatoren erklären dann das, was bedeutet, dass man von überall und allen lernen kann. Vishwanatha Chakravarti Thakur erklärt, dass ein intelligenter Devotee die Lehren seines spirituellen Meisters überall auftreten, also erkennen sollte, wo sie auftreten. In diesem Sinne können wir auch von einem von Mutter Teresa lernen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir sie als. Vergesst bitte dieses Beispiel, es war kein überlegtes Beispiel, auf alle Fälle nicht. Von einem Materialisten lernen, der in der Erscheinungsweise der Tugend ist, so können wir Mutter Teresa nicht einschätzen. Wir können lernen und sagen, das steht doch in der Bhagavad Gita so. Das habe ich doch in den Erläuterungen von Prabhupada gesehen. Es hilft uns manchmal, einen neuen Blickwinkel zu bekommen. Ich bin allerdings nicht der Meinung, da bin ich, habe ich eine andere Meinung, jedenfalls eine andere öffentliche Meinung, dass wir jetzt unbedingt 1000 Fernkurse mitmachen müssen und 1000 Bücher lesen müssen, um den neuen Blickwinkel auf das eigene Wertvolle zurückzugewinnen, wenn wir es verloren haben. Ich weiß aber, dass viele Devotees, ältere Devotees, manchmal hier gucken und da gucken und eine neue Perspektive gewinnen. Aber das kann man nur machen, das ist ganz wichtig, wenn man da die Lehren des eigenen Spiritual Meisters, also die transzendentalen Lehren, wieder entdeckt. Es ist ein Spiel mit dem Feuer und es wird nicht im Allgemeinen nicht empfohlen. Vortragsgebende machen das manchmal, die sich vorbereiten. Ich könnte mir vorstellen, dass es hilfreich für deine Vorträge sind, mit denen du ein Publikum ansprichst, was noch gar nicht, wie soll ich mich ausdrücken, was wir noch nicht ansprechen, wo du ein paar neue Worte machst. Ich lese manchmal jetzt zum Beispiel für mein Buch Loslassen, der Weg des großen Abschieds, werde ich mal ein bisschen schnüffeln, was so gesagt wird, wie man tatsächlich Nein sagen kann, wie man das geschickt machen kann, sich loslösen kann, einen Schnitt machen kann zur Vergangenheit. Aber da muss man unbedingt schauen, dass man verbunden bleibt mit einer dicken Seil, mit goldenen Fäden und Kupferfäden verstärkt mit den Lehren der Sampradaya. Ja, Bhagavad Dharma. Separatistisch, ja. Es ist sicherlich eine Sache, die im Geist auftritt, dass man ein getrenntes Interesse verfolgt. So ganz analytisch, wo taucht jetzt dieses separatistische Denken auf, im Geist oder in der Intelligenz? Also ich hab darüber noch nichts gelesen. Man könnte jetzt so in der Philosophie schauen, dass die Intelligenz eigentlich dafür verantwortlich ist, Unterscheidungen zu machen. Aber ich denke persönlich in beiden. Also was würdet ihr sagen? Ja. Der Unterscheidung. Die Intelligenz macht das. Der Geist ist also nur so ein Sammelbecken, da kommen die Sinnesimpulse rein und die Intelligenz steht dahinter, darüber und sortiert aus. Nicht? Das ist ja so ist interessant, ja. Analyse. Deswegen ich so ein bisschen, mir ist das offensichtlich bekannt, deswegen ich so ein bisschen, ja, wenn man es ganz strikt nehmen kann, kann man so denken, aber in meinem Geist taucht jetzt der Wunsch auf, Prasadam zu essen. Da werde ich nicht so sagen, das war eigentlich von der Intelligenz jetzt. In meinem Geist war eigentlich nur der Prasadam-Geruch, hat sich registriert. Also so für den Hausgebrauch ist es, glaube ich. Aber wenn man es strikt analytisch nehmen will, ja. Vina, du hattest gesagt, das Sanskrit-Wort war Veda Buddhi. Wenn zwei Dinge gebraucht, Vina Drik, eine getrennte Sicht, und Veda Buddhi, also die Intelligenz, die da gemacht wird. Ja. Kriegst du es hin? dann, ja. Ja. Eine sehr einfache und vielleicht zu allgemeine Erklärung wäre in dem, ich will es mal so sagen, naja, so kann man es nie, so würde man ja sagen, also hätte Krishna eine sehr einfache Antwort gegeben. Sagen wir mal den Vers Mauchayo Vyabhicharina, da wird gesagt, wer hingebungsvollen Dienst ausführt, ununterbrochen und dabei nicht zu Fall kommt, er transzendiert die Erscheinungsweisen. Es müsste also so sein, dass ein Devotee, ganz gleich auf welcher Stufe er ist, ob er auf der Anfängerstufe ist oder der weiteren fortgeschrittenen Stufe, wenn er einfach den hingebungsvollen Dienst ohne Unterbrechung ausübt. Natürlich kann er sich hinlegen und schlafen und essen und all diese Dinge tun, die nötig sind, damit er den Körper erhält. Das ist ja klar. Da war mal ein Devotee, der hatte so viel Sorge, nicht Zeit zu vergeuden, um eben unvermischten hingebungsvollen Dienst auszuführen, dass er die einfachste Form der Ernährung gewählt hat, nämlich einfach sich Erdnüsse und Rosinen so reingeschüttet hat, ohne zu kauen. Nicht? Das war also, finde ich, eine gewagte Interpretation dieses Verses. Nicht? Also man müsste, um nicht in diese Modes hereinkommen, immer auf der Krishna-bewussten Ebene handeln. Was immer das in den jeweiligen Situationen bedeutet, das ist eine Wissenschaft für sich, aber das müsste man machen. Das müsste man machen. Das ist für eine bedingte Seele halt nicht immer einfach, weil da noch die alten Eindrücke da sind von früher. Aber das wäre da. Prabhupada sagte deswegen zu all uns, die Bodhis, erinnert euch bitte daran, meine Schüler sind alles reine Devotees. Und damit meinte er, solange die sich beschäftigen auf dieser Ebene. Dass die Tätigkeiten, die wir im Krishna-Bewusstsein lernen, sind reiner hingebungsvoller Dienst. Und die kann jeder ausüben. Weil er, seht mal, wir werden so unterrichtet und wir tun das ja auch. Wir tun etwas und kriegen ja nichts zurück. Wir kriegen keine Bezahlung. Es gibt in der modernen ISKCON jetzt die Situation, dass der Tempel Haushältern Lakshmi gibt, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt eine, damit die ihren Service tun können. Es ist in dem Sinne noch nicht, sonst müsste der Haushälter eben arbeiten irgendwo. Da kommen halt solche Bereiche, wo sich die einzelnen Devotees, glaube ich, ernsthaft Fragen stellen, aber ich würde noch nicht sagen, wenn ein Tempel einen Devotee, damit er nicht irgendwo arbeiten muss, so die Lebensgrundlagen da bezahlt, dass er schon da belohnt für wird für sein Service. Das ist ein heikles Thema, nicht? Also da könnte man sich bestimmt, das könnte man differenzierter diskutieren. Aber ich will mal sagen, was wir lernen und wo unser Gewicht drauf ist, wir kriegen nichts zurück. Das ist manchmal ist das für die Devotees eine Schwierigkeit. Die haben Service gemacht und dann sagen sie, nachdem sie 20 Jahre Service gemacht haben, ich habe jetzt für 20 Jahre gesammelt, Lakshmi gesammelt und jetzt möchte ich mir ein Häuschen mit Garten leisten. Und die Bewegung sagt, wir haben kein Geld für dieses Häuschen und Garten. Aber nicht, und dann sagt der Devotee, aber ich habe doch so viel gegeben. Aber die Bewegung sagt meines Erachtens ganz richtig, du, wir haben hier diesen Shloka von Rupa Goswami, Anyabi Lashita Shunyam Jnana Kamadya Navitam. Das ist die Bedingung, auf der wir sind. Wir tun Service, ohne etwas zurückzukriegen. Das ist reines hingebungsvolles Dienen. Ja. Die Bodhi sagen manchmal, bitte gebe mir den als Lohn Liebe. So sagen die Bodhi, aber das meinen sie jetzt nicht so als Zahnlohn aus. Ja, das ist eine Antwort. Lass mich bitte noch mehr darüber nachdenken, Harinamananda. Das kann man bestimmt noch, das war eine sehr breite, das war so eine breite Antwort, aber das muss man noch differenzierter behandeln. Ich möchte darüber noch mehr nachdenken. Wir haben jetzt 6 Minuten, also ich weiß, Bhagavad Dharma und Gorangi werden sich total wundern, aber man erkennt ihn ja gar nicht mehr wieder. Immer sagt er 6. Nur das ist die Bedingung dieses Seminars. Wir fangen pünktlich an und hören pünktlich auf. Wir sind total gut da drin. Also alle die Devotees machen sich hier neu.
neuer Stier. Hare Krishna. Ich möchte jetzt zwei Dinge noch sagen. Die erste Sache ist, es ist wichtig für einen Devotee, ehrlich zu sein und herauszufinden in seinem Leben, oder, oh, hier ist es, wie weit man schon ist. Ihr wisst, Rupa Goswami vergleicht das Herzen mit einem Garten und hingebungsvolles und Krishna-Bewusstsein, so wie wir es bekommen von unserem spirituellen Meister, mit einer kleinen Pflanze, mit einer kleinen Bija, wie sagt man, Samen, einen kleinen Samen. Der Same, den uns unser spiritueller Meister gibt, das kann man aus einer Erläuterung von Srila Prabhupada sehen, im Madhya Lila 1952, Text 152. Da sagt er, das sind die Methoden und die Regulierungen des hingebungsvollen Dienstes. Der spirituelle Meister sagt also, chante Hare Krishna und koche Prasadam und lebe nach diesen Regulierungen und so weiter. Und dann fängt er etwas an, was wir kultivieren müssen. Er gibt uns Wissen über Krishna und das kultivieren wir jetzt. Und es wird größer, die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes, bis sie schließlich die Lotusfüße Krishnas erreicht. Und in dem Augenblick, wo das geschieht, kommt eine Frucht, nämlich Liebe zu Krishna. Wir kennen alle dieses Bild. Wir haben es schon in vielen Vorlesungen gehört, weil es so ein wunderschönes Beispiel ist und es oft gebraucht wird, weil es so, das kann man gar nicht oft genug hören. Nun wird erwähnt, dass während der Gottgeweihte, also Krishna-Bewusstsein kultiviert, darum geht es ja, gleichzeitig Unkraut wachsen kann. Habt ihr schon mal, ich weiß, Shrishtikata, du hast einen Berggarten gehabt, als ich dich das erste Mal besucht habe, nicht, wo auch Ziegen waren und alles, was zu einem echten Schweizer Berggarten dazugehört, Kräuter und so, nicht? Und du weißt, wenn man was anbaut, wächst auch Unkraut. Was könnte Unkraut sein? Gute Frage, oder? Was mitwächst, sozusagen. Anhaftung entwickelt. Ja, weiter kultiviert, ja. Vergehen und Anattas. Mhm. Der Wunsch, ein großer Devotee zu werden, den kann man unglaublich ausleben in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Erst bin ich da. Dann erster Feger im Tempel. Dann mache ich aber weiter. Dann werde ich vielleicht ein Department Head. Dann werde ich ein Leader. Dann komme ich vielleicht in den National Council oder wie das heißt. Und dann noch höher, dann würde ich mir mal über meinen Ashram Gedanken machen. Also vielleicht soll ich gleich auf Sannyas losgehen. Dann werde ich Guru und dann GBC und dann werde ich Gott. Das hat mal ein Devotee in Mayapur so gesagt. Da fand ich zum Lachen, also wie er das präsentiert hatte, ein bisschen übertrieben, aber man kann da schon. Hier werden sechs Pflanzen Unkrautsorten gewählt. Was gibt es? Sauerampfer gibt es noch. Löwenzahn ist Unkraut? Kann man dabei noch Löwenzahnsalat machen? Also, es gibt verschiedene Unkrautsorten. Hier sind sie im Garten des Herzens. Einige nutzlose Pflanzen. Also ich will mal sie erwähnen. Zunächst einmal Nishidacha, das heißt unakzeptables Verhalten. Kutinati, das heißt
diplomatisches Verhalten oft auch Fehler finden. Beides wird erwähnt. Jiva Hingsa, das heißt Missgunst gegenüber Lebewesen und auch Tiere töten. Und dann kommen die drei, die ziemlich ähnlich sind. Laba, Puja und Pratishta. Laba heißt hier, dass man Bewunderung will, Puja, dass man verehrt werden will, und Pratishta, dass man Ansehen haben will. Ich habe jetzt das aus dem Sanskrit übersetzt, ich möchte euch aber jetzt Prabhupadas Übersetzung gerne vorlesen, der es noch ein bisschen andere Nuancen setzt. Nochmal, wollen wir es nochmal durchhören. Unakzeptables Verhalten, diplomatisches Verhalten und Fehler finden, Jiva Hingsa, Neid auf andere, wird es oft übersetzt. Das Laba, dass man bewundert werden will, Puja, dass man sogar verehrt werden will, das ist noch eine Steigerung, und Pratishta, dass man Ansehen genießen will. Prabhupada zitiert, manchmal sehen wir die unerwünschten Pflanzen, dass sie genauso aussehen wie die Bhakti-Lata-Pflanze. Wenn sie dicht neben der Bhakti-Lata-Pflanze stehen, scheint es, als hätten sie dieselbe Größe und gehörten derselben Gattung an. Aber trotzdem nennt man sie Upashaka. Upashaka heißt Unkraut. Ein reiner Gottgeweihter vermag zwischen der Bhakti-Lata-Pflanze und einer weltlichen Pflanze zu unterscheiden und achtet sehr darauf, sie auseinanderzuhalten und voneinander zu trennen. Es ist sehr wichtig, dass ein Devotee Unkraut jätet im Garten des Herzens und sieht, dass nebenbei nicht etwa unakzeptables Verhalten weitergeht, dass er neidisch ist, auf andere diplomatisch und einfach nur ansehen will. Darauf muss man Acht geben. Wir sind jetzt ans Ende unseres Seminars gekommen. Ich muss zugeben, dass der letzte Punkt ein bisschen zu kurz kam, aber ich glaube, da kann man selber drüber nachdenken. Ich möchte euch jetzt noch eure spirituelle Hausapotheke da erwähnt, wir haben nämlich jetzt die Bezeichnung hierfür gefunden. In der spirituellen Hausapotheke werden diese 7 Unkräuter erwähnt. Und zwar, ja, wie soll man das jetzt sagen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf Seite 6. Die sind nicht nur 7 Unkräuter. Da könnt ihr manchmal einfach gucken, ob da was mitgewachsen ist. Und ihr deswegen nicht Vaishnava-Eigenschaften und Verhalten habt, weil diese Sachen so stark geworden sind, dass sie euer Bhakti-Lata-Beach, eure Bhakti-Lata-Pflanze abwürgen. Nicht? Das kann man manchmal checken, ist zum Diagnostizieren diese Hausapotheke, und da sind auch Medikamente drin. Also ist so eine kleine Reiseapotheke so zum Mitnehmen. Gut, ich möchte dann noch sagen, Radha Devi wird euch jetzt wird sich da hinstellen, wahrscheinlich mit Vrinda Devi, und euch 2 Blätter geben. Einmal wird sie euch diese Frageliste geben. Kannst du mir mal eine Frageliste bitte geben, damit sie, und wenn sie jetzt von der Unwissenheit zur Vollkommenheit bitte aus. Am besten, ihr geht schon mal da nach vorne, ihr beiden, mit den beiden Häusern. Das ist aber 3. Ja, ich möchte nur diese beiden bitte. Aufgabe zum Seminar, diese Aufgabenliste und die andere Liste. Also, auf der ersten Liste, die ihr bekommt, heißt es, führe 10 von den 26 Eigenschaften eines Devotees auf. Wir haben noch nicht 26 Eigenschaften auf, also zu Ende erklärt. Macht nichts, man kann ja schon mal anfangen. Von denen du das Gefühl hast, dass eine Verbesserung in deinem Leben möglich ist. Erkläre kurz, welche praktischen Schritte du unternehmen könntest, um dich in Bezug auf diese Eigenschaften zu verbessern. Die 26 Eigenschaften eines Vaishnavas findet ihr auf Seite 2 von eurer spirituellen Hausapotheke. Und ihr könnt, wo sind wir jetzt? Wer erinnert sich da noch? Bei 18 haben wir durchgenommen.
Ihr könnt schon damit anfangen. Ich muss aber gleich sagen, wahrscheinlich seid ihr ein bisschen ermüdet, seid ihr froh, nicht so, also auch mal ausspannen zu können. Ich werde euch, also ich möchte es so machen, jeder, der es tun möchte, kann es zu seiner eigenen Zeit machen. Das ist nur eine Hilfe, die ich euch mitgebe. Bei diesem Seminar, es ist mein erstes Seminar, will ich nicht so der, will ich nicht bewerten, also jemanden bewerten, ob ich möchte euch lieber bitten, euch selber zu bewerten, wie ihr selber da, was ihr selber gelernt habt und so weiter. Nicht? Das ist der erste Zettel. Und der zweite Zettel, nein, den zweiten Zettel gebe ich euch doch noch nicht, weil es ein Geschenk ist, was ich, an dem ich lange gearbeitet habe, den ich euch zum Ende des Seminars geben werde. Das wird sonst zu viel. Also bitte nur nicht diesen von der Unwissenheit zur Vollkommenheit. Nur, ihr kriegt nur den Aufgabenzettel, dass ihr euch vielleicht darüber schon Gedanken macht. Ihr könnt euch ja nur so Skizzen darauf machen und sagen, ja, hier haben wir jetzt 18 durchgenommen, also von denen sind 5 ganz passend für mich. Mal sehen, was ich da machen kann. Und so weiter. So in dem Stil. Ich möchte noch den morgigen Tag ankündigen, obwohl ich schon 5 Minuten über der Zeit bin, aber folgendes, morgen wollen wir ganz pünktlich anfangen, um 10.30 Uhr. Heute hatten wir die Sanketan-Ergebnisse verfolgt und also gehört und haben um 11 Uhr angefangen, aber das war eine Ausnahme, nur für diesen Tag. Morgen ganz pünktlich um 10.30 Uhr und bitte kommt zur Morgen-Lecture, da kommt ein Wissen, was nötig ist, um die erste Stunde zu haben. Dann werden wir es so machen, dass wir nach der Pause ein Theaterstück kriegen, wo die Themen, die wir durchgenommen haben, aufgegriffen werden. Da werden wir drüber sprechen und diskutieren, neue Punkte rausbringen. Und dann werden wir nach dem Theaterstück und dieser kurzen Besprechung Fragen und Antworten haben, bis zum Ende unserer Zeit, die um 12 Uhr ist. Nicht? Das ist der Plan. Vielen herzlichen Dank. Es bringt einen richtig irgendwie zusammen, diesen Stil, also dass wir alle zusammen hier an den Themen da arbeiten. Alles Gute. Und für die, die noch wollen, heute um 8 Uhr haben wir noch die Dias von der Reise aufs Dach der Welt nach Badrinath und auch ein paar Videoeinspielungen von dieser Reise. Um 8 Uhr fängt das hier im Tempel an. Shila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki jai, Gau Premanandi Hari Hari Bol. Wenn ihr Fragen habt, die ihr vielleicht sogar, wo ihr schüchtern seid, könnt ihr die mir aufschreiben und geben. Das sind dann die anonymen Fragen. Die sind meistens am interessantesten, weil die Biss haben.